In welcher Welt wollen wir leben, ist das Motto unseres Aktionsmonats Mai. In eine, wie es scheint, ganz andere Welt, nämlich die 1920er Jahre, Nachkriegszeit und etliche Jahre vor dem Faschismus, entführt uns Joan Weng mit ihrem Gesellschaftsroman »Noble Gesellschaft«. Die Protagonisten sind der Filmstar Karl von Bäumer, dem schönsten Mann der UFA, mit der Filmrolle des Privatermittlers Comte Le Juste und Paul Genzer, einem echten Kommissar. Die beiden sind ein Paar, doch über ihnen schwebt das Damoklesschwert des Unzuchtparagraphen, der Homosexualität unter Strafe stellte. Sie sind nicht die einzigen. In gewissen Gesellschaftskreisen gilt es als schick, homosexuell zu sein. Und so kommt es zu allerlei Eifersüchteleien und Beziehungsstress. Zum Inhalt. Berlin 1925. Der schönste Mann der UFA, Karl von Bäumer, erfährt bei einem Galadinner vom Verschwinden des Dienstmädchens Lotti. Am nächsten Tag ist sein Gesprächspartner tot. Kommissar Genzer übernimmt die Ermittlungen, die ihn tief in das Berlin der goldenen Zwanziger führen. Karl glaubt nicht an Selbstmord und forscht nach den Hintergründen. Er recherchiert in der noblen Gesellschaft, begegnet aber auch Tippfräuleins und Leierkastenmännern. Dann wird bekannt, dass vor Jahren ein Mädchen verschwunden ist, das Lotti zum Verwechseln ähnlich sah, und plötzlich gibt es weitere Tote. Der Kommissar ist Teil eines Verwirrspiels aus Rache, Diamantenschmuggel und jahrzehntealtem Hass, aus dem er sich nur mit Karls Hilfe befreien kann. Und der übernimmt kurzerhand selbst die Ermittlungen. Die Autorin Joan Weng ist heute zu Gast bei Kaleidophon. Herzlich willkommen in der Sendung.
Hallo.
Joan, die Weimarer Republik liegt dir besonders am Herzen. Du hast Geschichte studiert und promovierst gerade über das Frauenbild in der Literatur der Weimarer Republik. Fällt es dir leicht, dich in die goldene Zwanziger zu versetzen?
Ich würde sagen, es fällt mir leichter, mich in die goldenen Zwanziger zu versetzen, als zum Beispiel ins Mittelalter, weil uns die Zeit sehr viel näher ist von der Psychologie der Menschen. Die Frauen waren relativ befreit, die Emanzipation war relativ weit fortgeschritten. Wir können uns da als moderne Frauen eher mit diesen Frauen dieser Zeit identifizieren, als mit den Frauen 20 Jahre vorher oder 10 Jahre nachher. Es ist ein ganz kurzes Zeitfenster, in dem die Modernität sehr stark ausgeprägt war. Und deshalb kann ich mich jetzt in die 20er natürlich recht gut reinversetzen. Außerdem, ich beschäftige mich jetzt seit 5 Jahren mit der Zeit. Da gewinnt man dann natürlich auch ein bisschen ein Gefühl dafür. Und es ist manchmal ganz lustig, wie sehr das sich in mein Privatleben auch diese Beschäftigung mit der Zeit schleppt oder zieht. Ich habe neulich mit meinem Sohn, der ist anderthalb, ein bisschen rumgehändelt, und dann hat er eben angefangen zu weinen, und dann sagte ich, oh mein Gott, dein Leben ist eines der schrecklichsten, beschwer dich doch beim Völkerbund. Und ja, das ist ja, und es fiel mir dann erst hinterher auf, dass ich da jetzt doch wieder in den 20ern war.
Es ist ja nicht dein erstes Buch mit diesen beiden Protagonisten. Feine Leute heißt der erste Krimi. Ich gehe davon aus, dass es sich ebenfalls um ein Gesellschaftsbild dieser Zeit handelt. Löst da auch der Filmstar den Fall?
Ja, da ermittelt auch wieder Karl von Bäumer und auch, also ist das gleiche Ermittlerduo, Karl von Bäumer und Paul Genzer. Und Karl ermittelt da das allererste Mal, das ist das erste Mal für ihn, und er versucht es als Kommissar eigentlich nur deshalb, weil er und Paul haben sich getrennt aus einer Reihe von Verwicklungen, und er möchte Paul zeigen, er kann mehr sein als nur der schönste Mann der UFA. Da ist ja, das ist ja auch so ein Spannungsfeld zwischen den beiden Figuren, jetzt auch in dem Band, dass Paul ihn häufig ein bisschen ja, so patt und wie ein kleiner Junge behandelt. Und er möchte ja ernst genommen werden. Und er kämpft da ja auch massiv drum. Andererseits hat er immer wieder so Ausrutscher, wo er sich extrem kindisch verhält, wenn er dann sich betrinkt, weil Paul ihn nicht ernst nimmt. Und ja, das ist eher kontraproduktiv, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, es ist das gleiche mit Ladou.
Ja, Karl von Bäumer ist ja erst so um die 20, ne?
Er ist 22. Er war auch nicht im Krieg, im Gegensatz zu Paul. Und ist ja auch ganz anders aufgewachsen. Er ist ja extrem verwöhnt. Er ist der Sohn des ehemaligen Ernährungsministers. Deine Schwester ist mit dem kommenden Mann unter Hindenburg verheiratet. Also er kommt aus sehr privilegierten Verhältnissen. Während Paul der Sohn des zweiten Stationsvorstehers eines nicht ganz unbedeutenden Vorortbahnhofs ist. Also sind ganz, da prallen Welten aufeinander.
Du beschäftigst dich nicht nur mit dieser noblen Gesellschaft Berlins. Das dürfte eher ironisch gemeint sein. Du begibst dich auch in den Untergrund. Welche Recherchen bedurfte es, um den Zugang zu finden?
Das hat sich bei mir so nach und nach ergeben. Ich habe in meiner Promotion, beschäftige ich mich mit Josef Roth. Das ist ein Journalist aus der Zeit, der bestbezahlte Journalist der 20er Jahre lange Zeit. Und der hat mehrere Artikel über Männerwohnheime geschrieben. Und so kam ich dann rein, auch eins über den Jugendstrafvollzug. Und ich bin dann so nach und nach, da habe ich dann diesen Zugang zugekriegt. Und dann gibt es auch einen sehr, sehr guten Roman, der ist auch bei Aufbau erschienen, ist von Ernst Haffner und heißt Blutsbrüder. Und Ernst Haffner war ein, also heute würde man sagen, ein Streetwalker, ein Sozialarbeiter, der sehr, sehr viel mit entflohenen Jugend, aus dem Jugendstrafvollzug entflohenen Jugendlichen gearbeitet hat. Und die Figur des Georgie, der bei mir im Roman vorkommt, habe ich auch sehr stark eben anhand der in seinem Buch auftretenden Figuren bearbeitet. Sein Roman ist aber eigentlich, also es nennt sich Roman, es nennt sich ein Klickenroman, aber es ist eher eine autobiografische Beschreibung.
Du beschreibst die obere Gesellschaft, die einen lockeren Umgang miteinander pflegte. Sie war gelangweilt, erfolgsverwöhnt, schlürfte Champagner und schnupfte Kokain, nahm es mit der Treue nicht so genau und suchte immer einen neuen Kick. Die sozialistische Bewegung war ihnen suspekt. Aber fast jeder hatte auch etwas zu verbergen. Hat das vor allem mit den damaligen Gegebenheiten zu tun?
Sicherlich. Es hat aber auch wahrscheinlich damit zu tun, also wir sind ja im Krimi, also die Leute müssen im Krimi was verbergen haben, sonst fehlt die Handlung. Aber ich denke, es war auch eine Zeit, in der man sehr viel Heimlichkeiten hatte, weil es gerade, also Homosexualität stand ja unter Strafe, es wurde zwar toleriert, aber es war eben trotz allem eine Straftat. Und ja, ich denke, es ist eine Zeit, in der man mehr verbergen musste als heute, wenn man von der Norm abgewichen ist.
Jetzt würden wir gern einen kleinen Auszug aus deinem Buch hören. Was liegt dir besonders am Herzen?
Mir liegen eigentlich immer die Szenen mit Frauen besonders am Herzen, weil ich mich ja auch eben mit dem Frauenbild beschäftige. Aber ich denke, ich fange mit dem Anfang an, weil erstens kommt da auch eine Frau drin vor und zweitens ist das eben der Auslöser für das ganze Verbrechen nachher.
Ja, bitte, wir freuen uns drauf.
Samstag, 14. Dezember 1912. Das menschliche Herz ist aus Glas. Ist es einmal zerbrochen, beginnen die Scherben zu wandern. Mal langsam, mal schnell und irgendwann, an irgendeinem Tag, da stirbt man, innerlich verblutet. Einer von den Jungs hatte ihr das erzählt. Es war natürlich Unsinn, romantischer Quatsch, wie die Jungs eben plapperten und weshalb Esther sie albern fand. Alle, bis auf einen. Bis auf den einen, der sie im Stich gelassen hatte. Sie und ihr gemeinsames Kind. Esther schluchzte auf. Die warmen Tränen rannen unaufhaltsam über ihre kalten Wangen, versickerten schließlich in der Wolle ihres Schals. Sie blieb nicht stehen, um in den Tiefen ihres Korbes ein Taschentuch zu suchen. Mit weit ausholenden Schritten eilte sie durch die erbarmungslose Kälte des Königsberger Winters. Es begann zu dunkeln. Die ersten Straßenlaternen brannten schon. Sie war spät dran. Die Frau Mutter würde bestimmt warten, mit warmem Kakao und Weihnachtsgebäck. Was würde Esther sagen, wenn ihre Mutter sie fragte? Nach den verweinten Augen und der aufgeplatzten Lippe. Was? Und wie lange würde sie noch Zeit haben, bis man es sah? Wer würde ihr helfen? würde ihr jemand helfen? Esther sah in das glänzend schwarze Wasser des Regels. Sie saß darauf schwimmende Eis und für einen Moment war ihr, als flüsterten die Fluten lockend ihren Namen.
Vielleicht noch ein Stück?
Klar, ich lese einfach weiter, wie es weitergeht. Und wir machen jetzt einen Zeitsprung von 13 Jahren. Wir sind also jetzt nach dem Ersten Weltkrieg. Davor waren wir ja davor, jetzt sind wir danach. Und es ist Freitag, 16. Oktober 1925. Gott erfand das Kokain, um die Wohltätigkeit erträglich zu machen. Zumindest die Form der Wohltätigkeit, die Anwesenheit auf Dinners und Galas erforderte. Und so saß der Filmstar Karl von Bäumer, leicht schniefend, aber unermüdlich lächelnd, nun schon geschlagene 6 Gänge lang auf der Tafel des Barons von Roßkopf. Es handelte sich um das jährliche Galadinner der von Roßkopf Stiftung für Kriegsblinde, deren Mitglied Karl auf Drängen seines Managers geworden war. Herr Morgenstern, sein Manager, war überzeugt davon, dass es außer vielleicht Karls Ableben wenig gab, was sich auf den Kartenverkauf so positiv auswirkte wie Bilder, auf denen man den schönsten Mann der Ufer sah, wie er mit betroffener Miene Geschenke an stupsnasige Waisenkinder verteilte. Bedauerlicherweise war Ostern und Weihnachten nur einmal im Jahr. Dazwischen mussten andere pittoreske Objekte der Wohltätigkeit gefunden werden. Nach längerem, intensivem Nachdenken war Herr Morgenstern schließlich auf die Kriegsblinden gekommen. Jeder liebte Kriegsblinde. Das waren wirklich hübsche Invalide. Die sahen der potenzielle Kinogänger gern auf der Sonntagszeitung. Und deshalb waren sie all diesen Schauerlichkeiten mit zerstörten Gesichtern, fehlenden Gliedmaßen und dererlei Unappetitlichkeiten mehr unbedingt vorzuziehen. Außerdem gab die von Roßkopf-Stiftung eben jenes jährliche Dinner, über das in den Gesellschaftsbeilagen stets sehr ausführlich und sehr bildreich berichtet wurde. Karl lächelte noch etwas breiter. Seine Mundwinkel schmerzten. Aber er wollte sich nicht durch 8 Gänge quälen, nur um am nächsten Tag Vorwürfe zu hören, aber nicht glücklich genug ausgesehen. Auf Galadinnern muss man immer glücklich aussehen, so ernst der Anlass auch sein mochte. In diesem Punkt vertraten Herr Morgenstern und die feine Gesellschaft Berlins sehr strikte Ansichten. Zwischen den Gängen lagen lange Pausen, in denen livrierte Diener mit Champagnerschalen auf Silbertabletts herumgingen, während die Gäste vorgaben, den Vorträgen über das Leid der Blinden zu lauschen. Jetzt überspringe ich einen kleinen Teil und Karl bekommt jetzt Besuch von einem alten Bekannten. Der alte Roßkopf hat ja wirklich jedes hübsche Gesicht Berlins für sein ödes Dinner gewonnen. Junge, erzähl, wie geht's dir? Nun lachte von Volkmann, breit und so herzlich, man wollte fast vergessen, was für ein aufgeblasenes Arschloch er war. Verdammt, wer hätte damals gedacht, dass aus dir so eine große Nummer wird? Ich habe immer zu Michael gesagt, der Junge ist hübsch und vielleicht auch ein Luder im Bett, aber kein Fünkchen Talent. Michael ist Karl von Bommers Ex-Freund. Karl riss die Augen auf und sagte nichts. Ihm fiel schlicht keine Erwiderung mehr ein. Wie lange mochte es her sein, dass er von Volkmann das letzte Mal gesehen hatte? 3 Jahre war er nun mit Paul zusammen, also musste es definitiv vor mehr als 3 Jahren gewesen sein. Karl war sicher, das Verlieger erst seit der Trennung von Michael nicht mehr gesehen zu haben. Er hatte Michaels Freunde nie vermisst und von all denen, die er nie vermisst hatte, hatte er Max von Volkmann sicher am allerwenigsten vermisst. »Na, bist du inzwischen stumm geworden? Ein Glück, dass der Tonfilm auf sich warten lässt«, sagte von Volkmann und lachte abermals breit. »Jordan«, wandte sich nun an seine Begleitung, »das, mein Darling, ist der große Filmstar Karl von Bäumer. Dass er bildschön ist, muss ich dir ja nicht erst sagen, sonst besticht er durch keinerlei Fähigkeiten. Karl, das ist Jordan, meine Gattin.« Karl nickte und unterdrückte seine Wut. Er ärgerte sich genau wie vor 4 Jahren. Als der Widerling angeblich nicht mehr wusste, dass Michael seit dem Krieg den Geruch von bratenem Fleisch nur schwer ertrug und sie zu Kalb steg und zu sich nach Hause einlud. »Wie sich das anhört, meine Gattin, das musst du aber noch üben.« Jordan sprach mit starkem amerikanischen Akzent und auch ihr etwas zu goldenes, glitzerndes Modellkleid wirkte sehr amerikanisch. »Wir sind gerade gestern aus den Flitterwochen zurück. Wir waren in Venedig und ich muss sagen, es war himmlisch.« »Es sind schon meine 2. Flitterwochen, aber sie sind definitiv in allen Punkten besser«, plauderte die frisch gebackene Frau von Volkmann unterdessen weiter. »Bei meinen ersten waren wir in den Niagara-Fällen und dauernd dieses Geplätscher. Da kann ich nicht, ich kam gar nicht von der Toilette. Ich war nur noch am Pissen.« »Ist sie nicht entzückend?« rief von Volkmann angesichts dieser Bemerkung aus und zeigte voll Besitzerstolz auf seine Gattin. »Ich überspringe noch mal einen kleinen Teil, sonst wird's zu lang.« Und also die plaudern jetzt da noch so ein bisschen. Und dann sagt er, sag Karl, unterbrach das Fliegerass Karls Tischdame erbarmungslos. Kennst du die Geschichte vom Dienstmädchen, das bei unserem Alten von Roßkopf in Stellung war? Karl nickte vage. Sein jüngster Neffe war letzten Sonntag getauft worden und wie es sich gehörte für einen Sohn des Barons Otto von Wittmannsthal, war die Feier gleichermaßen dezent wie imposant gewesen. 150 Dienstmädchen benötigte man allein für die Bewirtung der Gäste und das Pressen des Orangensafts für den Aperitif hatte volle 2 Tage in Anspruch genommen. Doch trotz des Getümmels waren seine Schwester Urte und ihre nicht minder klatschsüchtige Freundin Gretchen von Keller bereit gewesen, Karl irgendetwas über ein verschwundenes Dienstmädchen zu erzählen. Allerdings erinnerte er sich nicht mehr sehr gut daran. Es war gegen Ende der Feier gewesen und es hatte seine volle Konzentration gefordert, sich nicht zwischen die eingeflogene Tischdekoration zu erbrechen. »Es ist grauenhaft, sage ich dir, vollkommen krank«, drängte sich von Volkmanns Stimme in Karls Gedanken. Der alte von Roßkopf hatte eine kleine Freundin, bestimmt 12 Jahre ist es her. Es war damals noch in Königsberg auf dem Internat. Ich habe sie mal gesehen, ein ganz gewöhnliches kleines Ding, ganz hübsch vielleicht, Tochter eines Blumenhändlers, Jüdin, hatte auch seinen jüdischen Namen, Esther. Und die war von Roßkopfs ein und alles, er war vollkommen verrückt nach der, wie man sich eben nur mit 17 nach jemand verrückt sein kann. Absolut lächerlich war es. Von Roßkopf wollte sie heiraten und mit ihr durchbrennen und was nicht noch alles. Sein armer Vater ist halb wahnsinnig geworden, der zukünftige Baron von Roßkopf, Erbe der von Roßkopf-Vermögens und dann so eine Mésalliance. Die Vorstellung bereitete dem Flieger sichtlich Vergnügen. Leider kam es nicht dazu. Das Mädchen hatte nämlich ganz offensichtlich mehr Grips als unser alter von Roßkopf. Sie sagte rundheraus nein.
Das hört sich wirklich amüsant an. Ist ein neuer Band mit Karl von Bäumer und Paul Genzer vorgesehen?
Ich darf noch nicht genau über einen neuen Band sprechen, aber im Sommer kommt im gleichen Kosmos, und da tritt Karl von Bäumer auch in der Nebenrolle auf, ein Liebes- und Gesellschaftsroman, das Café unter den Linden, auch bei Aufbau. Und es gibt Überschneidungen zwischen diesem Band, also zwischen der noblen Gesellschaft und dem Kaffee unter den Linden. Zum Beispiel eins der Mordopfer kommt. Ich hatte mich in den so verliebt, ich mochte die Figur so gern, dass ich den im Kaffee unter den Linden, das spielt zeitlich früher, nochmal einen recht großen Auftritt gegeben habe.
Wie bist du eigentlich überhaupt zum Schreiben gekommen?
Ja, ich muss gestehen, ich habe schon Romane geschrieben, bevor ich schreiben konnte. Meine Mutter hat mir immer vorgelesen und für mich war das immer klar, ich habe immer Geschichten erzählt. Und am Anfang habe ich die meinem Bruder noch diktiert, weil ich noch nicht schreiben konnte, ich war noch zu klein und mein Bruder hat das dann für mich aufgeschrieben. Und ja, so bin ich zum Schreiben gekommen, also ich habe immer geschrieben.
Du wurdest auch mehrfach ausgezeichnet mit Literaturpreisen und Stipendien. Was war das genau?
Es waren ziemlich viele. Der wichtigste war vielleicht das Stipendium des Förderkreises für deutsche Autoren, aber es war auch Wiener Werkstattpreis, der Putlitzer mit T, Putlitzerpreis, der, oh Gott, es waren wirklich einige. Was für mich auch persönlich der wichtigste und schönste Preis war, war mein erster, das war der Hattinger Literaturförderpreis. Und das, also ich kann wirklich jedem jungen Autor nur sagen, wenn man unter 25 ist, sich auf den Hattinger Literaturförderpreis zu bewerben, das war eine so schöne Erfahrung auch. Das waren unheimlich nett, dann die Lesungen und ich habe mit einigen der anderen Nominierten heute noch Kontakt und es war wirklich, das kann ich wirklich nur empfehlen. Es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
Da nochmal herzlichen Glückwunsch zu all den Preisen.
Danke.
Flüssig geschrieben, atmosphärisch packend. Im Zeitgeist der Weimarer Republik detailliert die dekadente Welt beschreibend ist Noble Gesellschaft von John Weng ein Roman, der aus dem Rahmen fällt. Er erschien im Aufbau Verlag.